Also ich fand eigentlich am schlimmsten zwei Sachen, nämlich das eine war von der Beatrix von Storch von der AfD. Die hatte einen Tweet geschrieben, wo sie unsere Adresse von unserer Berliner Redaktion reingeschrieben hat und dann irgendwie dazu geschrieben hat, da müsste man die mal besuchen gehen. Und das andere war der Jean Peters, also der Reporter, der da wirklich in dem Hotel war. Den hatte also wirklich, das war auch die Bundes-AfD in so einem Facebook-Post mit einem Foto gezeigt und darunter geschrieben, er wäre kein Journalist, sondern Aktivist und er gehöre mal in die Schranken gewiesen. Und die Schranken gewiesen ist halt klar so Nazi-Speech für geht da mal vorbei und verprügelt den.
Talk mit K. Mit Sarah Brasak.
Guten Abend, liebes Publikum. Schön, dass ihr euch trotz KVB-Streik aufgemacht habt in die Kölner Wohngemeinschaft. Ich habe mit Freude das Schild vor der Tür gesehen, wir sind ausverkauft. Und es freut mich sehr angesichts dieses Themas und natürlich auch angesichts der Tatsache, dass die Erlöse dieses Abends an den tollen Kölner Verein Aschuh gehen. Ich bin Sarah Brasak und der Podcast, den ich beim Kölner Stadtanzeiger im Wechsel mit meiner Kollegin Anne Burgma hoste, der heißt Talk mit K. Und diese Gespräche werden meistens im Podcast-Studio der Redaktion geführt. Das ist so ein winziger, sehr unheimlicher Raum, aber eben ab und zu auch live. Und Talk mit K ist heute zum dritten Mal in der Kölner Wohngemeinschaft. Und diese Kooperation freut mich sehr und macht mich glücklich. Das Prinzip von Talk mit K ist denkbar einfach. Wir laden interessante Menschen aus Köln ein. Und das trifft auf Annette Dovideit definitiv zu. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Bevor es losgeht, würde ich dich gerne ein paar Sätzen vorstellen. Du bist nämlich seit Mai 2023 stellvertretende Korrektiv-Chefredakteurin. Du arbeitest in Berlin, aber lebst in Köln. Und das war natürlich für mich sozusagen der willkommene Anlass, dich hierhin zu verhaften. Deine Rechercheschwerpunkte sind zu Korruption und Missständen im Gesundheitswesen, sozialer Ungleichheit und problematischen Konstellationen am Arbeitsmarkt sowie Machtmissbrauch. Du hast Diplom- und Volkswirtschaft studiert und hast seit 2004 für die Welt gearbeitet zunächst. Du warst in den USA als Korrespondentin, sicherlich sehr spannend. Danach warst du Investigativreporterin und hast ab 2020 auch das Investigativteam der Welt geleitet, bevor du dann gesagt hast, nee, ich wechsle zu Korrektiv. Und darüber wollen wir sprechen. Denn es ist natürlich die Korrektivrecherche, die der Anlass ist für diesen Talk heute. Und für alle, die das nicht mehr so ganz genau in Erinnerung haben, da werden wir jetzt sozusagen erstmal nochmal das Thema einkreisen. Am 10. Januar war es, vor gut anderthalb Monaten, da hat Korrektiv eine Recherche veröffentlicht, die man nicht nur in Deutschland, sondern kann man glaube ich sagen, auch in der Welt mitbekommen hat. Und jetzt gibt's ja diesen Küchenzuruf. Fass doch mal bitte nochmal eben zusammen, was genau habt ihr da veröffentlicht?
Da gab es ein geheimes Treffen zwischen hochrangigen Politikerinnen und Politikern der AfD und Unternehmern und richtigen Neonazis. Und die haben sich darüber beraten, wie man Menschen, auch solche mit deutschem Pass, die einen Zuwanderungshintergrund haben, aus Deutschland vertreiben könnte. Und gleichzeitig ist jetzt schon nicht mehr Küchenzuruf, ist jetzt Part 2, wenn man jetzt völlig ein bisschen okay. Mehr noch wissen will. Mhm. Das, was mich eigentlich am meisten erschreckt hat oder erschüttert hat in dem, was die da gesagt haben hinter verschlossenen Türen, war nicht nur das, wie man die Leute vertreiben soll, sondern auch, dass die so ein Gremium bilden wollten, sollte mal die AfD an die Macht kommen, wo sie darüber im Prinzip abstimmen würden, wen sie denn assimiliert genug finden, um in Deutschland bleiben zu dürfen und wen nicht. Also, dass die sich anmaßen, darüber zu entscheiden.
Und dann ist ja auch die Frage, wenn die das entscheiden können, da kann man sich ja, also es gehört nicht so viel Fantasie dazu, sich vorzustellen, dass so nervige, unbequeme Journalisten, ne, wie so eine Annette Dovideit oder so, dass man die ja irgendwie auch raushaben möchte. Oder queere Menschen. Oder Menschen, die die Regierung kritisieren. Also letztlich, wie das in der Türkei zum Beispiel jetzt auch schon Usus ist und in vielen anderen Ländern der Welt.
Bei diesem Treffen haben die auch tatsächlich darüber gesprochen, also es war so ein Teil dieser Besprechung, dass man sowas wie eine Musterstadt oder Musterstaat in Nordafrika vielleicht gründen könnte. Und da sollen dann eben nicht nur die Leute mit Migrationshintergrund hin, sondern zum Beispiel könnten da ja dann auch die hingehen, die sich in der Flüchtlingshilfe zum Beispiel engagieren. Also das heißt, das, was du jetzt gerade sagst, weitergedacht, denke ich, wäre in dieser völkischen Ideologie auch durchaus denkbar, dass man dann auch andere Leute irgendwann vertreiben will, die einem als unbequem erscheinen.
Würdest du sagen, dass das, vor allen Dingen das, die neue Qualität dessen ist, was ihr da aufgedeckt habt? Oder gibt es noch andere Dinge? Ich sag mal, es war ja ein ziemliches Konglomerat, auch an Menschen, das sich da versammelt hat.
Also wir wurden sehr viel gefragt jetzt in den ganzen Interviews, die wir in den letzten Wochen gegeben haben, warum jetzt ausgerechnet unsere Recherche für so ein Aufsehen gesorgt hat, obwohl es doch so viele Journalistinnen und Journalisten gibt, die sich seit Jahren mit der AfD beschäftigen und die im Grunde genommen das schon die ganze Zeit berichten. Da gab es auch ein paar zu Recht auch neidische Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, ja, wieso, ich bin auch schon seit 5 Jahren ganz tief in der AfD drin und bei mir hat sich da noch nie jemand so für interessiert. Finde ich auch eine total nachvollziehbare Frage, warum das jetzt bei uns so funktioniert hat und das so sichtbar war. Ich glaube, das war so die Erzählweise. Wenn man jetzt so eine klassische, sag ich mal, Spiegeltitelgeschichte hätte und hätte das so erzählt, dieses Geheimtreffen, in einer klassischen journalistischen Darstellungsform hätte man gesagt, so nachrichtlich, da hat ein Treffen stattgefunden, da soll also laut unserer Quellenlage das und das gesagt worden sein. Und dann hätte man irgendwie andere Politiker gehabt, die das bewerten und so weiter. Und das ist, glaube ich, so geht das dann unter im Nachrichtenstream. Und deswegen haben wir uns eben entschieden zu sagen, wir schreiben das so chronologisch auf, wie es war, weil uns das auch in der Recherche so eindrücklich war. Da kommen diese Leute an, die treffen sich in dieser Villa hinter verschlossenen Türen, dann reden die da was Konspiratives und das ist eigentlich was ziemlich Krasses, was die da besprechen. Und das müssen wir genauso aufschreiben, wie das da offensichtlich gesagt wurde. Und dann verstehen, dass die Leute auch auf einer emotionalen Ebene zum ersten Mal richtig, dass die AfD und das, was die planen und was die im Austausch mit solchen Neonazis planen, dass das mit dem Leben vieler Menschen wirklich selbst was zu tun hat. Weil Menschen mit Zuwanderungsgeschichte hat jeder selbst im Freundeskreis oder ist selber einer oder leitet ein Unternehmen, das von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte abhängt. Ich glaube, das haben die Menschen in der Mitte der Gesellschaft zu großen Teilen das erste Mal da verstanden, dass die AfD und das Erstarken des Populismus wirklich was mit ihnen unmittelbar zu tun hat.
Welche Teilnehmenden da im Einzelnen jetzt waren und wie dieses Treffen genau abgelaufen ist und vor allen Dingen, wie ihr dahin gekommen seid und zu eurer Geschichte gelangt seid, das besprechen wir alles gleich noch. Aber vielleicht meine Wahrnehmung, weil du gerade sagtest, viele fragen, warum unsere Geschichte. Ich würde es auf jeden Fall so interpretieren, dass eure Recherchen der Tropfen waren, der ein sehr, sehr großes Fass in Deutschland zum Überlaufen gebracht hat. Also viele Menschen in Deutschland, die schon seit einiger Zeit sehr besorgt sind über den Zulauf, den die AfD erhält, die besorgt sind über die Verrohung der Sprache, den Hass in den sozialen Netzwerken. Und diese Menschen haben sich offenbar gesagt, es reicht. Und sie sind auf die Straßen gegangen und gehen immer noch auf die Straßen, und zwar zu Millionen. Wie interpretiert ihr das denn bei Korrektiv? Und wie habt ihr diese vergangenen 1,5 Monate eigentlich erlebt? Ist das so ein Dauer-ich-kneif-mich-mal, ich-glaube-ich-träume-Gefühl? Oder habt ihr seitdem sowieso auch gar nicht mehr geschlafen?
Also das sind jetzt ganz viele Fragen auf einmal.
Genau.
Das erste ist, warum hat das den Anstoß jetzt gegeben, dass die Leute auf die Straße gegangen sind? Ich habe das bei euch im Stadtanzeiger gelesen, dass es da eine Studie gibt des Rheingold-Instituts, was ja auch in Köln sitzt, dass das untersucht hat, warum sind die Leute nach der Korrektivrecherche auf die Straße gegangen. Und da stand eben drin, ein bisschen wie du das schon beschrieben hast, dass viele Leute so ein Aufbruchgefühl hatten und eine Unzufriedenheit und ein Ohnmachtsgefühl und gedacht haben, ich muss irgendwas tun. Ich weiß aber nicht so richtig, was. Und dass das jetzt so ein Ventil war, irgendwie zu sagen so, ah, jetzt weiß ich, was ich tun kann. Im ersten Schritt gehe ich jetzt mal auf die Straße und mache da ein kleines demokratisches Statement. Und im zweiten Schritt kamen dann super viele Leser auf uns zu, vor allen Dingen bei uns, also ich leite bei uns auch den täglichen Newsletter, der unser Pendant zu einer Tageszeitung ist, den Spotlight. Und da bin ich ganz viel mit den Leserinnen und Lesern in Interaktion. Von denen haben mir extrem viele geschrieben, wie kriegen wir denn jetzt dieses Engagement, was vielleicht nur 1-2 Wochen noch anhält, dieses sich engagieren für die Demokratie in eine Verstetigung. Was können wir denn jetzt machen? Und da haben wir gesagt, okay, also es gibt jetzt diesen Wunsch, dass wir das, weil das wird von uns jetzt erwartet, obwohl wir ja die Demos nicht organisiert haben, das irgendwie zu dokumentieren oder so. Und dann haben wir jetzt eine Deutschlandkarte, eine interaktive, aufgesetzt, wo man uns auch melden kann. Bei uns gibt es jetzt neue demokratische Initiativen und wir halten das da fest und spielen das dann wieder an die Leserinnen und Leser aus. Sagen dann so, hier könnt ihr mitmachen, hier ist zum Beispiel Omas Backen Waffeln gegen rechts und stehen jede Woche samstags auf dem Marktplatz in Bottrop, also jetzt mal als Beispiel. Und da kannst du hingehen, kannst du mitmachen. Und die machen aber eben nicht nur das Waffeln backen, sondern wollen damit Menschen, die irgendwie den Rechtsstaat nicht mehr anerkennen, ins Gespräch kommen. Das sind so kleine Sachen, wo wir jetzt sagen, okay, vielleicht ist jetzt das Momentum da, dass man sich engagiert. So, und das andere, was du jetzt gefragt hast, war, wie erleben wir das?
Ne? Ja, und ob ihr überhaupt noch schlaft?
Ja, also mittlerweile schon wieder. Am Anfang haben wir wirklich wenig geschlafen. Wir haben auch sehr wenig gegessen. Wir kamen zu gar nichts mehr, weil wir durch so eine Welle überrumpelt wurden. Von Interviewanfragen, von Interesse. Und also es war wirklich total irre. Und es war wirklich so eine Situation, die für uns erstmal überwältigend war. Aber wenn ich sage überwältigend, meine ich nicht unbedingt überwältigend gut, sondern erstmal neutral. Es war eine Situation für uns, wir sind ja eine kleine Redaktion, die man sich so gar nicht vorstellen kann. Weil wir ja auch niemals damit gerechnet hätten, dass sich jetzt eine unserer vielen Recherchen, die wir ja immer so machen, das ist ja einfach unser Handwerk, dass die sich so verselbstständigt.
Wie klein seid ihr denn?
Also insgesamt ist Korrektiv als Unternehmen ziemlich groß mittlerweile. Wir haben so 100 Mitarbeitende, aber das ist in ganz vielen unterschiedlichen Teilen. Also da gibt es zum Beispiel die Jugendredaktion Salon 5, die ist für Jugendmedienbildungsarbeit zuständig. Dann gibt es das große Faktencheck-Team, was nichts anderes macht, als bei Facebook und TikTok und so zu durchforsten, wo gibt es Fake News, und dann gehen die dem hinterher und machen dann so den Faktencheck des Tages und so. Dann gibt es die Reporterfabrik, die Erwachsenenbildungsprojekte macht und so weiter und so weiter. Und dann gibt es eben den Kern von Korrektiv, was auch unser Ursprung war. Das sind so 15 bis 20 Leute insgesamt. Da gehört dann aber auch noch dazu das Lokalteam, wo wir mit Lokalredaktionen wie dem Kölner Stadtanzeiger manchmal Projekte zusammen machen und so weiter. Also das Team, was jetzt letzten Endes die Geheimplanrecherche gemacht hat, das waren so 5 Leute, 5 Reporterinnen und Reporter, war ich eine davon. Und dann eben später noch die Leute, die dazu das Grafische gemacht haben und so. Ne? Aber eigentlich Kernteam, würde ich sagen, 5 Leute.
Ja, wenig Einsatz, maximale Wirkung, würde ich sagen. Und vielen Dank, dass du jetzt auch schon ein bisschen über die Arbeit von Korrektiv gesprochen hast. Ich glaube, diesen Namen Korrektiv kennen jetzt ganz viele Menschen. Aber es werden jetzt auch nicht alle nachgeguckt haben, was macht Korrektiv eigentlich. Und jetzt hat man ja schon mal so einen kleinen Eindruck, 100 Leute, unterschiedliche Abteilungen, man arbeitet an unterschiedlichen Dingen. Aber es gibt natürlich trotzdem etwas, was euch eint, und es gibt natürlich auch jemanden, der euch finanziert. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
Ja, das ist eine gute Frage, weil das jetzt in der Welle dessen, was nach der Veröffentlichung passiert ist, da wurden uns alle möglichen Verschwörungstheorien versucht anzuhängen. Und unter anderem, das kennen wir aber schon, kommt immer wieder in Wellen so dieses, ihr seid ja staatlich finanziert. So, und es ist so, dass wir in unterschiedlichen Teilen von Korrektiv zum Beispiel in der Jugendmedienbildung schon staatliche Förderung kriegen, projektbezogen. Damit wir eben zum Beispiel an Schulen gehen können und sagen, so enttarnt man Fake News, das ist der Unterschied zwischen richtigen Medien und Desinformation und so weiter. Da haben wir aber als Investigativredaktion gar nichts mit zu tun. Wir werden ausschließlich finanziert von Einzelspenderinnen und Spendern, die sagen, ich finde das gut, was ihr macht. So wie man woanders halt ein Zeitungsabo abschließt, sagt man bei uns freiwillig, ich gebe euch Geld. Und dazu kommen institutionelle Stiftungen, die uns dann ein bisschen mehr geben. Und ein Prinzip von Korrektiv bei den Recherchen ist, dass es bei uns keine Bezahlschranken gibt, so wie bei privatwirtschaftlichen Zeitungen, sondern bei uns ist eben alles kostenlos und eben dann spendenfinanziert. Und ein Teil unserer Recherchen ist auch, dass wir, habe ich eben schon mal gesagt, mit den Lokalmedien zusammenarbeiten überall im Land, weil viele nicht so gut ausgestattet sind und die können sich halt kaum noch leisten, investigative Recherchen in ihrer Region oder Stadt selber zu machen. Und deswegen machen wir dann solche Projekte, wo wir sagen, okay, ein Thema, von uns gibt es die Basisrecherche oder vielleicht auch so ein Rezept, wie könnt ihr jetzt in eurer Stadt das und das rausfinden über Anfragen an den Bürgermeister oder was auch immer. Und dann stehen die Artikel in den Zeitungen eben als Kooperation zwischen, sagen wir mal, Kölner Stadtanzeiger und Korrektiv.
Das ist auch sehr praktisch. Darüber wollte ich eigentlich später noch intensiver sprechen. Machen wir auch, weil ihr ja dann oft auch sozusagen die Anfrage bundesweit trefft, die Zahlen dann für die einzelnen Kreise oder auch Bundesländer bekommt und dann den Lokalredaktionen sagt, macht was draus, ne? Also nehmt die Zahlen, sucht die Menschen, die dahinter stecken und macht daraus Geschichten. Euer Geschäftsmodell unterscheidet sich tatsächlich, ne? Also ihr seid spendenbasiert. Ich bin ja vom Kölner Stadtanzeiger. Wir leben natürlich von Abonnenten der gedruckten Zeitung, der digitalen und auch von Anzeigen, wobei es da eine strikte Trennung zwischen Anzeigen und Redaktion gibt. Unterscheidet sich denn eure journalistische Arbeit jetzt von der regionalen Zeitung?
Von der regionalen Zeitung? Ach, das, ja, also ich würde sagen, die Trennung ist halt vor allen Dingen zwischen privatwirtschaftlich und gemeinnützig. Also ich kann ja nur beurteilen, so den Bereich des Investigativen, weil ich vorher beim Axel Springer Konzern gearbeitet habe und das ist halt wirklich so der krasse Gegenentwurf und deswegen habe ich mich auch entschieden, da wegzugehen, weil ich da politisch und journalistisch nicht mehr mitgehen konnte, was da die Leitlinien sind. Da habe ich eben erlebt, also ich habe da zuletzt das Investigativteam der Welt geleitet und die sind eben politisch meiner Meinung nach ein bisschen sehr seit Corona abgedriftet und sind immer mehr so, also sie waren schon immer sehr FDP-nah, liberal, was ja auch gut ist, sind dann aber auch ein bisschen mehr in Richtung AfD abgedriftet und da habe ich erlebt, dass die Chefredaktion einem häufiger mal solche Sachen angetragen hat, was man denn jetzt mal aufdecken müsse. Und die hatten dann eben was im Kopf, gegen wen man was aufdecken müsse. Und dann habe ich mal gesagt, nee, so funktioniert aber journalistische Arbeit nicht, dass man jemanden nicht mag und dann sucht man über den irgendwie Schmutz, den man ausgraben kann. Und sowas würde halt bei Korrektiv nicht passieren, auch wenn uns jetzt vorgehalten wird, ihr seid ja linksgrün von rechtspopulistischen Medien.
Weil die Öffentlich-Rechtlichen das ja angeblich auch sind.
Ja, natürlich auch. Ja. Aber wenn man sich bei uns mal die Recherchen anguckt, ist das nicht so. Also wir sind jetzt im Moment, haben wir eine Klage laufen von Sigmar Gabriel, über den wir berichtet haben im Zusammenhang für sein Engagement für Nord Stream und die Gaslobby. Dann habe ich gerade zuletzt eine Geschichte gemacht über Intransparenz bei den Bundesministerien. Da ging es dann halt eher so ein bisschen gegen Robert Habeck und sein Haus. Da habe ich letztes Jahr auch eine Geschichte mit einem Team gemacht über, auch ganz spannend zu lesen, wenn ihr jetzt mal auf die Korrektivseite im Nachgang geht. Da ging es darum, dass Deutschland trotz des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine immer noch Waffen nach Russland liefert. Und zwar so als, also das sind dann so Sport- und Jagdwaffen offiziell. Und die gehen über verschlungene Wege immer noch nach Russland, trotz der Sanktionen. Und diese Sanktionsumgehung, dass die immer noch gibt, ist eben auch zum Beispiel hauptsächlich dem Bundesministerium von Herrn Habeck anzulasten. Ne? Und diese Recherchen machen wir genauso wie welche über die AfD. Und deswegen glaube ich, bei uns gibt es weniger eine Schere im Kopf als bei manchen großen privatwirtschaftlichen Redaktionen.
Was die Arbeit in den Regionalmedien angeht, würde ich sagen, ne, bei uns ist investigative Recherche ein Teil des Journalismus. Wir berichten aber natürlich auch ganz viel über Entscheidungen im Stadtrat, die getroffen werden, wenn ihr euch ja schon stark auch auf die investigative Recherche oder sogar ausschließlich konzentriert, oder?
Ja, genau. Also wir sind ja keine Vollredaktion, so wie der Kölner Stadtanzeiger, wo es einen Sportteil gibt und einen Politikteil und einen Wirtschaftsteil und so. Also bei uns gibt es redaktionell wirklich nur die investigativen Recherchen, weil wir eben keine Tageszeitung haben, die wir jeden Tag füllen müssen. Deswegen bisher, also bevor ich zu Korrektiv kam, war das auch so, dass da eigentlich nur alle paar Wochen mal überhaupt ein Artikel erschienen ist. Und ein bisschen ist auch das der Grund, warum ich geholt wurde zu Korrektiv, weil man da gesehen hat von Geschäftsführerseite, es wäre schon schlau, wenn man mit den ganzen Leuten, die da mittlerweile arbeiten, eben auch in der Jugendredaktion und so, wenn man das ein bisschen sichtbarer machen würde und ein bisschen mehr Output hätte. Und das ist halt genau der Grund, warum wir jetzt diesen täglichen Newsletter haben, den Spotlight, in dem wir halt sagen, hey, unsere Jugendredaktion hat gestern das Thema recherchiert, das zeigen wir euch jetzt mal. Die haben gerade einen Podcast zu dem und dem veröffentlicht. Und unser Investigativteam hat gerade das und da gibt es jetzt irgendwie was Neues zu. Und also das ist das Einzige, wo wir tagesaktuell was schreiben. Da kuratieren wir aber auch viel andere Medien. Also da würde ich jetzt zum Beispiel schreiben, hey, habt ihr eigentlich gelesen, gestern war eine total geile Geschichte im Kölner Stadtanzeiger, die kann ich euch empfehlen. Also es ist viel weniger aufwendig als bei euch mit so einer großen Redaktion, das, was wir da machen, weil sehr viel einfach Empfehlungen von anderen guten journalistischen Arbeiten ist.
Ich würde gerne noch einen kleinen Schlenker in die Welt machen, bevor wir dann wieder nach Potsdam uns einzoomen zu diesem Geheimtreffen. Diese Recherche hat ja wirklich auch international Aufsehen erregt. Euer Text ist jetzt auch mittlerweile in viele Sprachen übersetzt worden, habe ich auf der Homepage gesehen. Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen, aus welchen Ecken der Welt ihr da angefunkt worden seid und was ist vielleicht auch eine Geschichte, wo du sagst, das war auch einfach toll?
Also wir haben Übersetzungen ins Englische, ins Russische, ins Arabische, ins Türkische, in Gebärdensprache und in einfacher Sprache auf der Homepage. Weiß nicht, ob ich jetzt was vergessen habe. Und also was da bei diesen Übersetzungen schon alleine total faszinierend war, war, dass uns ganz viele Leute, also eben Übersetzerinnen und Übersetzer, zum Beispiel in Gebärdensprache angeboten haben, das kostenlos zu machen. Also das heißt, fast alle von diesen Übersetzungen haben wir halt von Fachleuten einfach geschenkt bekommen. So, das ist das eine. Und das andere ist halt diese ganzen Interviewanfragen aus der ganzen Welt. Ja, da kommt jetzt sowas wie das taiwanesische Fernsehen. Das kommt jetzt immer noch. Weil die sagen, die machen jetzt eine große Reportage über die AfD und da soll das irgendwie drin vorkommen. Das ist schon irre.
Und dann seid ihr plötzlich selbst Gegenstand von journalistischen Anfragen.
Ja, das
und du
sowieso.
Stehst vor der Kamera.
Im Positiven wie im Negativen. Also als das losging mit der Veröffentlichung, da weiß ich noch, wie krass das war. Da sind wir an dem Tag abends davor bis 23:30 in der Redaktion gewesen und haben den Text fertig gemacht. Was, also man muss vielleicht dazu sagen, bei so einer investigativen Veröffentlichung ist ein großer Teil die Konfrontation. Da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal genauer zu. Also wenn man etwas Unangenehmes über jemanden schreibt, muss man demjenigen immer presserechtlich gesehen vorher die Chance geben, was dazu zu sagen. Und auch das zu entkräften, wenn es vielleicht nicht stimmen sollte. In dem Fall haben wir das auch gemacht, dass alle Leute, die bei dem Treffen waren und die wir namentlich genannt haben, von uns so eine Konfrontations-E-Mail bekommen haben. Auch mit einer Frist, das muss man dann schon ein paar Tage vorher machen, damit die Leute die Chance haben, wirklich die faire Chance haben, darauf zu antworten. Und dann kommt halt irgendwann die Antwort von den Leuten, dann guckt man sich das an, dann muss man das auch nach bestem Wissen und Gewissen in den Text einarbeiten. Dann kann man nicht sagen so, ja, der hat was geschrieben, das lege ich jetzt aber mal zur Seite, sondern muss man sich ganz genau angucken, aha, den Satz muss ich also hier einbauen, hierauf entgegnet er das und das und das. So, das haben also mein Chefredaktionskollege, der Justus und ich zusammen gemacht an dem Abend und das ging dann so bis 23:30. Und dann waren wir, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber es ist auch ganz interessant, glaube ich. Und dann haben wir dann noch mit 5, 6 Leuten in der Redaktion gesessen, haben dann noch so ein Feierabendbier getrunken und gesagt so, boah, jetzt sind wir fertig. Das waren aber auch jetzt anstrengende Wochen. Toll, jetzt haben wir es hinter uns. Und dann sind wir alle ins Bett gegangen. Am nächsten Morgen musste die eine Kollegin kurz vor 6 aufstehen, um den Artikel zu veröffentlichen. Wir anderen waren dann aber auch schon alle um 6 wach, weil wir doch irgendwie alle noch Adrenalin hatten. Und ich kam dann in die Redaktion morgens um 8:30 und sagte zu meiner einen Kollegin, boah, ich bin echt froh, jetzt habe ich gleich noch ein Interview dazu mit RTL, weil denen hatten wir ja schon vorher Bescheid gesagt, ein paar Redaktionen, da kommt was von uns, das ist irgendwie schon aus unserer Sicht besonders und wenn ihr Bock habt, dann erzählen wir euch morgen was darüber. Und da war eben ein Kollege von RTL, der gesagt hatte, ja, finde ich interessant, da komme ich mal morgen früh um 9 vorbei. Dann habe ich gesagt, ja, ist gut. Und dann sagte ich zu der Kollegin, ja, boah, wenn das gleich vorbei ist, dieses RTL-Interview, dann fällt das ganze Adrenalin von uns ab und ach, da bin ich aber dann auch erleichtert. Und das war so krass, was dann passiert ist, während ich in diesem Interview war, gucke ich auf mein Handy und auf einmal sind da irgendwie so 25 fremde Handynummern. Und ich so, was ist das denn? Und dann sah ich halt so überall, also wie in so einem Film, dass da irgendwie alle anfingen zu telefonieren und so. Und dann guckte ich auch in die E-Mails und dann stand da halt so unter anderem eine E-Mail aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Wir haben gerade beschlossen, dass wir eure Recherche heute als das Schwerpunktthema in unseren 43 Wellen machen. Und die wollen jetzt alle Interviews von euch so ungefähr. Und wie so, okay, krass. Und dann waren da halt ganz viele Fernsehteams auch an dem Team, an dem Tag, die dann kamen. Und die haben da teilweise Schlange gestanden. Da war ich gerade im Interview mit ProSieben und dann kam das ZDF und hat gesagt, jetzt geht mal weg, jetzt sind wir mal dran. Das war für uns total irre. Und man fühlt sich dann auch eigentlich nicht so wohl dabei, weil du sagst das schon, du willst als Journalist nicht Teil der Berichterstattung selbst sein. Und später hat sich das dann ja auch so ein bisschen gedreht, als dann die Rechtspopulisten kamen, kamen dann diese rechtspopulistischen Medien.
Auch mit ihren Anfragen?
Mit ihren Anfragen, die kommen auch bis heute und halten uns teilweise echt von der Arbeit ab. Das ist halt teilweise richtiger Bullshit, wo man weiß, die machen das nur, um uns zu beschäftigen und uns von weiteren Recherchen abzuhalten, weil uns dann die Arbeitszeit dazu fehlt. Und das ist schon ganz schön nervenaufreibend.
Zu den Rechten kommen wir später. Wir fangen jetzt mal irgendwie im Ursprung an, würde ich sagen. Beim Stadtanzeiger ist es so, dass wir wirklich jeden Tag, und das finde ich auch toll und möchte auch ausdrücklich dazu ermuntern, viele Hinweise von Leserinnen und Lesern bekommen. Das sind ja ganz harmlose mal, so nach dem Motto, seit 3 Monaten Baustelle auf dieser Straße, warum passiert da nichts? Stadtanzeiger, kümmert euch. So. Oder ein Hinweis, dass ein neues Restaurant aufgemacht hat, aber eben auch andere Hinweise, auch zu Geschichten, wo man sagt, also wenn das was ist, dann ist es schon groß, dann geht man dem nach. Und also oft muss man dann sagen, außer Spesen nichts gewesen, aber manchmal ist es dann eben auch eine tolle Geschichte. Wie seid ihr auf dieses Geheimtreffen aufmerksam geworden?
Man muss schon auch sagen, also zum einen ist es, glaube ich, viel Erfahrung gewesen und Kontakte, die wir über Jahre geknüpft haben. Vor allen Dingen von unserem einen Reporter, dem Markus Benzmann, der ist halt unser AfD-Experte und der ist in diesem ganzen Thema seit Jahren schon echt tief drin und kennt da ziemlich viele Leute, auch innerhalb der Partei. Der kommt bestimmt gleich nochmal vor, weil der spielt dann so eine Rolle darüber, dabei, was, wie man das alles dann bewerten muss, was da auch bei dem Geheimtreffen gesagt wurde. Das kann der halt am allerbesten beurteilen. So, und dann gab es aber eben, also auch schon ein bisschen über die Kontakte, die er hatte und die auch andere hatten, kriegten wir also im vergangenen Herbst eine Einladung zugespielt, die jemand bekommen hatte, der zu diesem Geheimtreffen eingeladen war. Und diese Person hat die uns dann weitergeleitet. Und das war mein anderer Kollege, der gleich auch nochmal eine Rolle spielt, der Jean Peters, der kriegte also dieses Einladungsschreiben und sagte dann zu uns in der Chefredaktion, das guckt euch das mal an, das sieht da total interessant aus. Und dann haben wir uns das angeguckt und haben direkt gesagt so, das ist wirklich interessant. Da stand halt nämlich schon drin, es wäre jetzt an der Zeit, dass man Deutschland retten müsste, weil Deutschland bedroht ist und da müssten sich jetzt verschiedene Leute zusammenschließen und dafür auch Geld sammeln, nämlich 5.000 Euro Eintrittsgebühr mehr oder weniger für dieses Treffen. Und unterschrieben war das eben von einem bekannten Rechtsextremen, der uns bei Recherchen schon häufiger begegnet ist, Gernot Möhrig. Und was neu war, von Hans-Christian Nimmer, diesem Unternehmer, der Backwerk gegründet hat und zu der Zeit der Investor war oder ein Investor in die Burgerkette Hans im Glück. Und bei dem war das eben noch nicht öffentlich irgendwo mal gestanden, dass der mit rechtsextremen Kreisen verkehrt. Und da haben wir gedacht so, okay, schon, wir wissen ja jetzt gar nicht, was bei diesem geplanten Treffen da rauskommt, aber einfach nur die Geschichte, dass dieser Hans-Christian Nimmer irgendwie was mit Nazis zu tun hat, ist ja spannend. Und deswegen gucken wir uns das jetzt mal näher an.
So, und dann wisst ihr, das findet jetzt statt im Gasthaus Adlon. Das ist so ein kleines Landhaushotel. Und dann sagt einer eurer Reporter, okay, da check ich jetzt mal ein unter falschem Namen. Und wie muss man sich das dann da vorstellen? Also mit was für so einem Gefühl geht dann auch ein Reporter dahin? Das ist ja auch ein Landhaus, das war auch schon bekannt für rechte Treffen. Ich stelle mir das jetzt nicht so wahnsinnig angenehm vor, da hinzufahren und dann zu wissen, naja, wenn das jetzt irgendwie rauskommt, dann bin ich da so ein bisschen auch unter nicht so wohlgesonnen. Ich meine, jetzt kann man sagen, bei jeder Demo in Thüringen oder so laufen die Reporter vielleicht sogar noch mehr Gefahr, ja, wenn es eine Neonazi-Demo ist. Trotzdem ist das ja nicht schön. Also wie seid ihr das angegangen?
Also davor stand noch das, was du eben gesagt hast, dass diese Villa Adlon ja schon bekannt war für solche rechten Vernetzungstreffen. Das haben wir dann eben auch natürlich ziemlich schnell gesehen und haben gedacht so, dann gucken wir uns die erst nochmal an, die Villa. Sind da erst nochmal vorher hingefahren, uns ein bisschen angeschaut. Und da lag dann unter anderem der Flyer, dass man da ein Saunaboot mieten kann. Und Saunaboot, das kannte ich vorher nicht, ist aber, glaube ich, da in Brandenburg eine große Sache. Ist halt so ein, so wie so ein Boot mit einer Sauna drauf. So. Und das haben die dann gemietet für den Tag, also vorbestellt. Und dann haben wir 2 Fotografen
engagiert. Ihr habt das gemietet.
Wir haben das gemietet, also das Reporter-Team. Wir hatten dann eben 2 freiberufliche Fotografen. Die haben das dann also angemietet. Wir haben die beauftragt. Und Zusätzlich, während wir da in dieser Vorrecherche waren, kriegten wir dann eben auch noch ein zweites Einladungsschreiben. Und das ist nämlich für die rechtliche Bewertung total wichtig. In dem stand nämlich zusätzlich noch drin, dass da Martin Sellner, der bekannte Neonazi, langjährige Kopf der identitären Bewegung, der Hauptredner sein würde. Und der werde nichts Geringeres als einen Masterplan vorstellen. So, das heißt also, in dem Moment war uns klar, da kommt jemand, der sich deutlich außerhalb des demokratischen Spektrums bewegt. Und wer jetzt dahin kommt, hat ja auch dieses Einladungsschreiben bekommen und weiß also, der Hauptredner wird dieser Nazi sein. In dem Moment, wir haben dann schon mal mit unserem Anwalt geredet und haben gesagt, so, ist es jetzt also durch dieses Einladungsschreiben presserechtlich gerechtfertigt, da eine verdeckte Recherche zu machen? Und der hat gesagt, ja, denn ihr seid Journalisten und für Journalisten gilt presserechtlich, wenn ihr Hinweise darauf zugespielt bekommt, dass irgendwo etwas Verfassungsfeindliches gemacht wird, dürft ihr verdeckt recherchieren. Und das spielt jetzt in diesen ganzen jetzigen Auseinandersetzungen eine ganz große Rolle.
Weil euch vorgeworfen wird, dass ihr so nah dran wart.
Ja, also wir wurden ja auch ziemlich viel beschimpft für vermeintliche Stasi-Methoden, was ich krass finde, weil die Leute werfen halt mit dem Begriff so um sich, Stasi-Methoden, und denen ist halt nicht klar, dass wir halt einfach nur Journalisten sind und nicht ein Regime, was Menschen einsperren und umbringen kann. Also ich meine,
kleiner Unterschied, würde ich auch sagen.
Aber es ist halt, ja, es ist so wie mit Hitler vergleichen, ne? Also Stasi-Methoden wird halt immer schnell mit um sich geworfen und ich finde es halt irgendwie ein bisschen krass. So, jetzt hattest du aber gefragt für den Reporter, der dann da hinging. Ne? So, jetzt waren wir an dem Punkt, dass wir gesagt haben, presserechtlich ist hier verdeckte Recherche offensichtlich erlaubt. Dieser Reporter hat sich dann halt gut vorbereitet mit unserer Unterstützung. Der hat sich dann auch ein bisschen anders angezogen, als er sonst aussieht, hat sich einen Bart wachsen lassen und so weiter. Und der hat sich da auch nicht unter seinem Namen, sondern unter einem anderen Namen das Zimmer gemietet. Hat allerdings mit seiner Kreditkarte bezahlt, weswegen die auch ziemlich schnell rausfanden, wer war, was aber auch okay ist. Also es ging jetzt erstmal nur darum, dass er dann eben den Raum, also die hatten dann, es war auch Glück, eigentlich hatte die Villa Adlon, die ist ja nicht besonders groß, hat nicht so viele Zimmer zu vermieten, und zufällig war ein einziges Zimmer nicht an die Teilnehmer des Treffens vermietet. Und dann hat er angefragt und haben gesagt, ja, da ist noch ein Zimmer frei. Und er war der einzige Gast an diesem Wochenende, der nicht zu dieser Gesellschaft gehörte. Der saß also dann auch mit den Leuten im Frühstücksraum und hat die dann so gesehen. Er hat da aber Bilder, also bewegt Bilder gemacht. Das war jetzt auch in so verschiedenen Fernsehsendungen, die Berichte darüber gemacht haben, sieht man da so verwackelte Bilder, wie er da so einfach diesen leeren Raum und den Vorraum und die Lobby und sowas da mit dieser Smartwatch gefilmt hat. Jetzt bin ich ein bisschen vom Faden abgekommen. Was hattest du eigentlich nochmal gefragt?
Ich finde es grundsätzlich interessant, einfach mal nochmal so die juristischen Feinheiten zu erfahren. Was darf man nicht? Aber ich stelle es mir jetzt schon so ein bisschen Sherlock Holmes-mäßig vor. Also der Mann mit der Zeitung und dem Loch, wo er so durchguckt, und der Apple Watch, womit der Menschen filmt. Und am Ende ist die Frage genau, wofür kann man euch dann angreifen und wofür nicht? Der hat auf jeden Fall das Wochenende mit denen verbracht, hatte Glück im Unglück vielleicht, dass es noch ein Zimmer gab. Also ich meine, wenn das Zimmer nicht frei gewesen wäre, wäre die Recherche vielleicht anders gelaufen. Und dann hat er mit denen volle 24 Stunden verbracht, oder?
Also ich weiß gar nicht, ob die Recherche so anders verlaufen wäre. Er selber war ja nicht in dieser Konferenz dabei, sondern er hat die nur im Frühstücksraum gesehen, ne? Diese Protokolle, die wir bekommen haben, darüber, was da gesagt wurde, das ist nicht von ihm und das ist auch nicht von seiner Smartwatch aufgenommen, sondern die haben wir von Quellen unabhängig davon bekommen. Wir haben ja auch von Quellen unabhängig davon die Einladung bekommen.
Da waren also auch noch andere Menschen vor Ort, die recherchiert haben.
Also ich kann jetzt nicht so viel darüber sagen, wie wir genau an diese Protokolle gekommen sind, weil das haben Sie bestimmt und ihr ja auch schon ganz häufig gehört, beim Investigativjournalismus oder überhaupt beim Journalismus ist ja der Umgang mit den Quellen, die einem das Vertrauen schenken und sich selber vielleicht auch rechtlich in Gefahr bringen, das wichtigste Handwerkszeug. Also wenn wir jetzt irgendwie verraten würden in dieser Recherche oder auch in anderen, was unsere Quellen waren, dann könnten wir einpacken, dann könnten wir unser Handwerk überhaupt nicht mehr ausüben.
Dann würdet ihr auch nie wieder einen Hinweis bekommen, wahrscheinlich.
Genau. dann wird uns ja niemals jemand mehr vertrauen. Und deswegen ist es jetzt für uns gerade in dieser Geschichte auch eine bisschen schwierige Situation, weil wir ja eben sagen, ja, Quellenschutz ist halt für uns das Wichtigste. Und aber ich meine, im Vergleich zu anderen Ländern, wo Journalistinnen und Journalisten ins Gefängnis gehen, weil die keine Quellen verraten können, sind wir jetzt ja eigentlich noch in einer ganz entspannten Situation.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Lass uns mal noch auf die weiteren Teilnehmenden dieses Treffens zu sprechen kommen. Du hast ja einige jetzt auch schon erwähnt oder ich sag mal die Hauptprotagonisten, das muss man ja nicht gendern. Was kannst du über die weiteren Teilnehmenden des Treffens sagen? Also was ja bekannt ist, es waren CDU-Mitglieder darunter, es waren AfD-Mitglieder darunter, es waren Mitglieder der Werteunion darunter und einige hatten viel Geld.
Ja. Also wir wissen nicht von allen Teilnehmern, die da waren. Die wir identifizieren konnten, die haben wir auch fast alle benannt. Nee, die haben wir wirklich alle benannt. Also alle, die wir zweifelsfrei identifizieren konnten. Und vielleicht muss ich jetzt nochmal erklären, wie wir das gemacht haben. Ich habe ja noch gesagt, also da gab es eben das Saunaboot, da haben dann die Fotografen drauf gesessen und die haben durch die Fenster dann von der Villa Adlon während dieses Treffens rein fotografiert. Und wir hatten dann 1000 oder so, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahl Bilder, die wir dann ausgewertet haben. Und allein das hat super lange gedauert, weil wir erstmal gucken mussten, welche von den Bildern können wir überhaupt verwenden, wo kann man überhaupt jemanden drauf erkennen. Dann haben wir das ganz lange mit so einer Bilderkennungssoftware abgeglichen, die dann uns gesagt hat, aha, das ist also wirklich die Person. Dann gab es dann so Plausibilitätsprüfungen. Kann das wirklich sein, dass diese Person an dem Tag da war? Weil uns das natürlich total wichtig war, da niemanden falsch zu beschuldigen. Und gerade bei den Leuten, die da eine ganz große Rolle gespielt haben, so wie der Roland Hartwig, der persönliche Referent von Alice Weidel, war das, also wäre total riskant gewesen zu sagen, ach, der war da. Deswegen aber eben zum Beispiel auch am Ende nochmal die Konfrontationsschreiben, wo wir denen dann das präsentiert haben und gesagt, wir haben das recherchiert, wie verhalten sie sich jetzt dazu? Wenn die Person dann nicht da gewesen wäre, hätte sie es natürlich spätestens in dem Moment gesagt. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt die Frage beantwortet.
Doch, absolut. Ich meine, ich habe mich gefragt, oder der Stadtanzeiger hat ja auch recherchiert, es waren erstaunlich viele Teilnehmende tatsächlich auch aus der Region. Mhm. Also der Zahnarzt, der eingeladen hat aus Düsseldorf, dessen Namen du schon genannt hast, Simone Baum, die bei der Stadt Köln auch arbeitet und jetzt entlassen worden ist. Aber auch andere, kann man denn so grob überschlagen, wie viele bis dato schon so bekannt waren eigentlich in dieser Szene? Du hast ja gesagt, also der Mann von Hans im Glück, das war eine Überraschung eigentlich für euch. Waren noch weitere Überraschungen dabei?
Der Mann vom Hans im Glück, muss ich noch sagen, aus rechtlichen Gründen, der war nicht dabei. Der hat nur eingeladen zu dem Treffen, war aber nachher nicht da. Interessanterweise, man weiß nicht so richtig warum, ob es ihm dann selber unheimlich wurde, ob er dann kalte Füße gekriegt hat oder ob er später verstanden hat, wer überhaupt dieser Gernot Möhrig war, weiß man nicht so richtig. Die Leute, die da waren, die waren, glaube ich, schon in dieser Szene alle mehr oder weniger bekannt. Ne? Also Martin Sellner, der Hauptredner da, der Neonazi, den kennt, glaube ich, so fast jeder, der sich irgendwie mit Nazis mal beschäftigt hat. Genauso wie Mario Müller. Das ist einer, über den haben wir dann auch noch mal eine Folgegeschichte gemacht. Das ist so ein bekannter Gewalttäter innerhalb der AfD. Also der ist Mitarbeiter eines AfD-Bundestagsabgeordneten. Und er ist verurteilt für Gewalttaten, weil er mal linksextrem so hat auf die Nase geben lassen und so und oder selber auch gemacht hat. Das sind zum Beispiel so Figuren, die kennt man. So, und dann hat man halt so Figuren wie den Roland Hartwig von der AfD, den ich eben erwähnt habe. Der ist natürlich auch so in der rechten Szene total bekannt gewesen. Aber dass der mit Rechtsextremisten sich vernetzt, hat man vermutet, hat man aber nicht gewusst. Und das gilt auch für die anderen prominenten AfDler, die da waren. Also da war eben zum Beispiel ein Bundestagsabgeordneter. Dann war da der Fraktionschef der AfD aus Sachsen-Anhalt. Also richtige Mandatsträger. Und dass die sich wirklich mit Neonazis vernetzen und da gemeinsam Pläne schmieden, was sie denn mal machen könnten zusammen, wenn die AfD an die Macht kommt, das hat man eben so nicht gewusst.
Du hast jetzt schon ein, zwei Mal ja gesagt, ihr müsst die Teilnehmenden dann konfrontieren, wenn ihr über sie berichtet, auch namentlich über sie berichtet. Wie haben die denn eigentlich reagiert? Haben die das abgestritten?
Nein, es hat bis heute keiner abgestritten, den Kern dieser Berichterstattung. Also, dass die da über diesen Masterplan Remigration und die massenweise Vertreibung von Menschen aus Deutschland geredet haben, hat bis heute niemand abgestritten. Können die auch nicht, weil die haben das ja gesagt und wir wissen das. Und das wissen die, dass wir das wissen.
Trotzdem gibt es ja jetzt einige juristische Auseinandersetzungen, über die ich jetzt zu sprechen kommen möchte. Ich würde gerne noch mal einen Namen nennen. Es gibt ja auch den Juristen Ulrich Vosgerau. Das ist ein Privatdozent der Uni Köln. Deswegen hat der Stadtanzeiger auch recherchiert. Die Uni prüft übrigens ja gerade, ob sie ihm diesen Status entziehen kann, auch weil er seit Jahren nicht mehr unterrichtet hat. Aber natürlich auch wegen seiner Teilnahme. Wie war denn seine Rolle eigentlich bei dem Treffen? Ich frage das auch vor dem Hintergrund, dass er ja jetzt auch gegen Korrektiv geklagt hat.
Ja,
oder hat klagen lassen.
Genau, also Ulrich Vosgerau ist eine ganz interessante Persönlichkeit. Der ist auch schon häufig in Erscheinung getreten als Vertreter der AfD in Rechtsfragen, wenn es um verfassungsfeindliche, verfassungsrechtliche Fragen ging. Also deswegen wird er auch so intern, sag ich mal, so in der Branche so der Anwalt der AfD genannt. Und der hat bei diesem Treffen auch einen Vortrag gehalten. Bei dem Vortrag ging es halt darum, wie man systematisch in Deutschland Wahlen im Nachhinein anzweifeln könnte. Es ging ihm darum, wie man Instrumente entwickelt, um den Staat zu delegitimieren. Und das hat er dann ausgeführt, warum das nötig sei oder wie man es auch begründen könne in solchen Schreiben. Und zwar dadurch, dass er sagt, dass ja bekanntermaßen junge türkische Mädchen, die deutsche Staatsbürgerschaft aber haben, also deswegen auch wählen dürfen, dass die ja gar nicht selber wählen würden, sondern die säßen dann mit ihrem Vater am Küchentisch und der Vater würde denen sagen, was die ankreuzen soll. Und die würden dann halt natürlich sowas wie die SPD ankreuzen. Und deswegen könnte man das, also da müsste man drauf rumdenken. Und in dieser Klage, die der jetzt gegen uns versucht hat, also es ist eine presserechtliche Klage, ihm ging es also darum, drei verschiedene Sätze rauszuklagen aus unserem Text. Also rauszuklagen heißt halt, dass wir das jetzt in der Online-Version des Textes hätten löschen müssen. Da ging es nicht um den Masterplan Remigration, die Vertreibung von Menschen und so. Da ging es nur um diesen Vortrag, den er gehalten hat, zum Anfechten von Wahlen. Und selbst das hat er halt größtenteils verloren. Also von diesen drei Sätzen dürfen jetzt zwei so bleiben, wie sie sind. Und einen dritten Halbsatz mussten wir jetzt rauslöschen, weil wir da braucht man immer so Anknüpfungspunkte, wo man dann halt genau belegen kann, warum ist es auch logisch, dass er das so gesagt haben muss, aus dem Gesamtzusammenhang ergibt sich bla 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 bla. Das sind dann ganz lange juristische Schriftsätze. Und man weiß dann auch nicht, so mit dem, also mit diesen Presserechtsgerichten, die darüber entscheiden, kann manchmal sein, man ist eigentlich total im Recht und die sagen dann trotzdem, nee, wir entscheiden gegen euch. In dem Fall war es aber nicht so. Also es gab zwei solcher Abmahnverfahren gegen uns und wir haben eigentlich beide gewonnen. Nur beim zweiten von Vosgerau war ein kleines Detail, was wir jetzt ändern müssen.
Lass uns mal über diese juristischen Auseinandersetzungen näher sprechen. Es gibt ganz aktuell auch heute eine Klage, die abgeschmettert worden ist vom Landgericht Hamburg. Das heißt, ihr habt gewonnen. Vielleicht auch nochmal an diesem Beispiel, worum ging es da? Du hast ja eben auch erzählt, rechte Medien überhäufen euch mit Anfragen, damit ihr ganz viel zu tun habt und eigentlich nicht mehr zu eurer Arbeit kommt. Diese juristischen Klagen sind natürlich auch etwas, womit ihr jetzt stark beschäftigt seid erstmal. Ihr habt aber heute gewonnen. Worum ging es da und wie substanziell sind diese Klagen eigentlich? Also berühren die irgendwie den Kern dessen, was ihr da rausgefunden habt?
Nee, gar nicht. Also gerade jetzt in dem Fall heute schon mal gar nicht, weil die Klage war von jemandem, der überhaupt nicht dabei war bei dem Treffen, sondern der aber bei dem Treffen von diesem einladenden Herrn Möhrig genannt wurde als, also der hat, der Möhrig, dieser rechtsextreme Veranstalter des Treffens, der hat bei dem Treffen so Namen aufgezählt von reichen Leuten, von denen er gesagt hat, die haben hier für unseren Zweck das Vorhaben Remigration schon gespendet. Folgende Leute haben schon gespendet. Und dann hat er irgendwie so 5, 6 Namen aufgezählt. Und wir haben uns überlegt gehabt, können wir die alle so schreiben? Weil der behauptet das ja jetzt nur. Kann ja auch sein, dass das gar nicht stimmt. Und dann haben wir recherchiert, wer sind denn diese Leute? Und da gab es eben unter anderem diesen Herrn, kann ich auch sagen, wie der heißt. Der heißt Klaus Nordmann, kommt auch aus der Nähe von Köln. Ich glaube aus Hürth. Und den Namen kann ich jetzt auch nennen, weil das darf ja auch jetzt drin bleiben in dem Text. Also das ist ein Unternehmer. Und den Namen haben wir uns entschieden, nach reiflicher Prüfung in den Text zu schreiben, weil bekannt war, dass der halt schon ganz oft an die AfD gespendet hat und auch diesen Herrn Möhrig kannte. Also erklärtermaßen einen rechtsextremen Unterstützer ist. Und da haben wir gedacht, so okay, das rechtfertigt jetzt schon, es lässt es als wahrscheinlich erscheinen, dass der das wirklich gemacht hat. Also in dem Fall nennen wir den Namen. In anderen Fällen haben wir die Namen nicht genannt, weil wir gedacht haben, okay, die Personen, da gibt es keine Anknüpfungspunkte, keine Belege dafür, dass die wirklich in irgendeiner Form was mit Nazis zu tun haben. Und dann wollen wir denen auch nichts anhängen.
Ja, ich finde es interessant zu erfahren, was eigentlich nach diesen Recherchen dann so passiert. Also man kann fast sagen, die eigentliche Arbeit beginnt dann erst oder sie endet auf jeden Fall nicht. Es gibt einen Begriff, den ich erst im Zusammenhang auch mit dem Korrektivverfahren, die es gibt, kennengelernt habe. Und das ist die Litigations-PR. Was bedeutet das?
Also das ist, wenn Anwälte, Presserechtsanwälte, gleichzeitig zu der juristischen Arbeit, die da machen, zum Schriftsätze erstellen und so, eben halt PR machen, also auf sozialen Netzwerken irgendwie so ganz laut tröten und sagen, jawohl, wir sind im Recht, weil so und so. Und dabei verdrehen die auch teilweise so ein bisschen das Recht. Das ist jetzt gerade bei diesen Fällen ganz extrem so. Das ist nämlich die bekannte Kanzlei Höcker aus Köln. Und die haben jetzt also wirklich erstaunlich, man muss sich da nur die Augen reiben, eigentlich angesichts dessen, was die so machen. Also jetzt bei der ersten Entscheidung in diesem Fall mit dem Vosgerau, also da war es völlig klar, ne? Wir haben überwiegend gewonnen. Und dann machen die halt daraus in ihren Statements, ja, Korrektiv hat teilweise verloren. Ich meine, klar, kann man machen, ist aber halt ja eigentlich total unredlich. Ne? Und vor allen Dingen, die verdienen halt total viel Geld damit, weil die dann ja zweifach kassieren. Einmal für die Rechtsberatung und einmal noch für die PR, die sie gleich mitmachen. Und das machen die nicht nur selber in den sozialen Netzwerken, sondern die gehen dann eben auch zu solchen rechtspopulistischen Medien, so wie News von Julian Reichelt, dem ehemaligen Bildchef, oder Tichys Einblick oder wie die alle heißen, und füttern die dann an. Und die nehmen das natürlich dankbar auf, weil von denen ist das ja auch das Geschäftsmodell, dass die mit so rechtspopulistischen Fake News verdienen die Geld.
Naja, interessant ist ja, dass der eine Punkt, in dem man dann verloren hat, ja eine Kleinigkeit betrifft. Ne? Ist aber ja dann dadurch suggeriert wird, naja, diese Korrektivrecherche war halt irgendwie Quatsch. Also im Ganzen, ne? Und nicht nur eben in diesem kleinen Punkt.
Stimmt.
Das finde ich an dem Thema auch nochmal interessant, dass man ja eigentlich versucht, euch grundsätzlich die Glaubwürdigkeit abzuerkennen, nur weil in einem winzigen Punkt möglicherweise.
Ja, stimmt, das ist der andere Punkt, was sie gemacht haben in dieser Litigation-PR. Also das eine eben, dass sie so tun, als hätten sie eigentlich überwiegend gewonnen, obwohl es gar nicht stimmt. Und das andere ist halt, dass sie dann auch noch sagen, ja und überhaupt ist ja das alles, was Korrektiv macht. Also die müssen ja zurückrudern. Die müssen ja, und das stimmt halt alles gar nicht. Das ist alles erfunden. Und also wir überlegen jetzt auch, ob wir da mal gegen vorgehen könnten. Weil was sie nämlich machen, und das machen halt zum einen die Anwälte und zum anderen auch die AfD selber, dass sie immer jetzt behaupten, wir wären zurückgerudert in einem Teil der Berichterstattung, was nicht stimmt. Dazu muss man vielleicht noch mal einen Satz sagen, um das zu verstehen. Wir haben ja dargestellt, dass die bei diesem Geheimtreffen zusammensaßen und darüber geredet haben, die Leute mit deutscher Staatsbürgerschaft, die können sie ja nicht einfach abschieben. Also müssen sie neue Gesetze schaffen, um die für diese Leute hier ungemütlich in Deutschland zu machen und das auf legalem Wege zu machen. Genau darum ging es ja die ganze Zeit in dem Artikel. Jetzt sagen aber hier die AfD und deren Anwälte, Korrektiv hat am Anfang geschrieben, die Leute sollten deportiert werden. Jetzt sagen sie, sie sollten gar nicht deportiert werden, also sind die zurückgerudert. Und wir sagen dann so, hä? habt ihr den Text gelesen? Es ging im Kern darum, dass ihr gesagt habt, sie können nicht abgeschoben oder deportiert werden, deswegen wollt ihr die maßgeschneiderten Gesetze für sie erlassen. Also die wissen ja, dass das nicht stimmt, was die sagen. Die wissen aber auch, dass die meisten Leute in den sozialen Medien das nicht verstehen und da drauf reinfallen. Und da kommen wir nicht gegen an. Da kann man 100-mal erklären, haben wir nie gesagt, ne?
Ja.
Also.
Ja. Also, klar, rechte PR ist ein Thema und natürlich würde ich das auch so interpretieren, ist natürlich auch eine Form der Einschüchterung, ne? Wenn man erstmal mit Klagen überzogen wird, das ist ja auch ein Signal an alle anderen JournalistInnen in Deutschland, wenn ihr solche Recherchen macht, könnt ihr euch darauf einstellen, was dann passiert. Und wenn ihr das Geld dafür nicht habt, weil ihr zum Beispiel freie JournalistInnen seid, dann viel Spaß.
Genau, und das ist auch das, ein bisschen geht das zurück an das, was wir am Anfang besprochen haben mit den Lokalmedien. Als Lokalmedium hat man ja ganz oft nicht, also wir haben jetzt ja das Glück, wir haben total viele Spender, die sagen, ja, wir helfen euch mit finanzieller Unterstützung für diese Klagen. Wenn ich ein privatwirtschaftliches Medienhaus bin und dann vielleicht noch ein relativ kleines, ein lokales, dann kann ich ja nur mit den Einnahmen haben, die ich habe durch meine Arbeiten, also mit den Einnahmen, die ich habe durch meine Abonnentinnen und Abonnenten. Und da überlege ich mir natürlich dreimal, welches Risiko ich eingehe. Und das ist halt einer der wichtigsten Gründe, warum es sehr wenige investigative Recherchen, glaube ich, auf lokaler Ebene gibt. Und ein anderer Grund ist aber natürlich auch der, du hast das am Anfang gesagt, wenn du jetzt in Thüringen auf eine Nazi-Demo gehst und darüber berichtest und du bist der Lokalreporter, das ist natürlich viel krasser als wir. Wir sind ja doch relativ weit weg.
Wie viele Anwälte beschäftigt ihr denn eigentlich so, um diese ganzen Klagen dann auch abzuweisen?
Einen. Aber der ist auch wirklich sehr, sehr gut. Thorsten Feldmann, wenn man jemanden Rechtsanwalt braucht im Presserecht, kann ich nur empfehlen. Also das ist wirklich richtig gut. Ich kenne ja einige noch auch aus der Zeit bei Springer, die waren auf andere Weise gut, die haben andere Fähigkeiten. Aber der ist also wirklich ganz toller Typ. Der hat auch übrigens erzählt, der war kurz nach der Veröffentlichung der Geheimplanrecherche auf einem Treffen der Presserechtsanwälte, was die einmal im Jahr machen. Und dann saß er eben zusammen mit denen von Springer und vom Spiegel und von der Zeit und von allen großen Medienhäusern. Und dann stand am Anfang der Gastgeber auf der Bühne, es war in so einem Theater und bedankte sich bei den Leuten aus dem Theater, dass sie das Theater benutzen können und so weiter und so weiter. Und ich bedanke mich bei Thorsten Feldmann, weil der vertritt Korrektiv. Dann hat er gesagt, das war quasi der Höhepunkt seiner Karriere.
Dafür kann man dann auch anderthalb Monate nicht schlafen, was er dann wahrscheinlich wirklich nicht tut. Ich will mich jetzt natürlich auch mal in die andere Seite versetzen. Man muss natürlich auch sagen, für die Teilnehmenden, ob man jetzt für die Mitleid hat oder nicht, das ist ja eine andere Frage, da steht natürlich einiges auf dem Spiel. Mhm. Also Simone Baum ist fristlos entlassen worden von der Stadt. Ich sag mal so, es gibt natürlich auch legitime Klagen, wenn man sich irgendwie falsch dargestellt fühlt. Wo verläuft denn für dich der Unterschied zwischen einer legitimen Klage, wo man sagt, das ist nicht in Ordnung, was ihr über mich geschrieben habt, zumal das meinen Ruf dauerhaft dann schädigt, und dem, was du zum Beispiel jetzt vorhin beschrieben hast?
Ich glaube zunächst mal, die Leute, die da bei diesem Treffen waren und die sich jetzt darauf berufen, dass sie da ja als Privatpersonen gewesen wären und man sie deswegen nicht dafür an Pranger stellen darf, finde ich überhaupt nicht angemessen. Weil die haben ja nicht da zusammen gegrillt und über Fußball geredet, sondern die haben halt darüber geredet, wie man Verfassungsbruch begeht oder begehen könnte, wenn man denn die Chance dazu hätte. Und wenn man dann gleichzeitig ein Mandatsträger ist, oder also gerade die Mandatsträger in der AfD, ne, der Fraktionsvorsitzende, die Bundestagsabgeordnete und so weiter, die können sich nicht darauf berufen, das hat nichts mit ihrem Job zu tun. Bei so jemandem wie bei der Simone Baum ist es vielleicht noch mal ein bisschen anders. Gut, die war in der Werteunion, die hat eigentlich einen anderen Job. Die hat halt dann, sagen wir mal, vielleicht ein verqueres Hobby. Verfassungsbruch als Hobby, kann man sich drüber streiten. Ist das gut oder schlecht? In dem Fall ist es aber ja so, die Stadt Köln hat der eben fristlos gekündigt und sie hat jetzt dagegen geklagt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es zurückgenommen werden muss, ist ja relativ hoch. Weil die wahrscheinlich das einfach mal gemacht haben, weil sie gesagt haben, wir wollen ein politisches Zeichen setzen, dass wir moralisch einen guten Kompass haben. Wir wissen schon, wahrscheinlich kommen wir damit gar nicht durch, wir machen es aber jetzt trotzdem mal. Deswegen, also ich würde mal prognostizieren, das geht so aus, dass es zurückgenommen werden muss, die Klage, und deswegen kann da keine Rede davon sein, dass irgendjemand deren Berufsleben zerstört hätte.
Ja, wir werden natürlich auch darüber berichten als Kölner Stadtanzeiger, wie es weitergeht. Die erste Anhörung hat ja schon stattgefunden. Lass uns auch nochmal über den Hass sprechen, den ihr bekommt. Also es gibt ja nicht nur rechte Medien, die Anfragen stellen oder Juristen, die euch mit Klagen überziehen, sondern ihr bekommt wirklich rechtsextreme Shitstorms, kann man sagen. Und das ist auch natürlich alles andere als angenehm. Welche Anfeindungen erlebt ihr? Mal vielleicht ein paar Beispiele.
Also ich fand eigentlich am schlimmsten zwei Sachen. Nämlich das eine war von der Beatrix von Storch von der AfD. Die hatte einen Tweet geschrieben, wo sie unsere Adresse von unserer Berliner Redaktion reingeschrieben hat und dann irgendwie dazu geschrieben hat, da müsste man die mal besuchen gehen. Und das andere war der Jean Peters, also der Reporter, der da wirklich in dem Hotel war. Den hatte also wirklich, das war auch die Bundes-AfD in so einem Facebook-Post mit einem Foto gezeigt und darunter geschrieben, er wäre kein Journalist, sondern Aktivist und er gehöre mal in die Schranken gewiesen. Und die Schranken gewiesen ist halt klar so Nazi-Speech für geht da mal vorbei und verprügelt den.
Das ist natürlich für Mitarbeitende extrem belastend. Du bist jetzt stellvertretende Chefredakteurin, hast natürlich auch eine Verantwortung. Wie versucht ihr denn, das Team zu schützen? Also ich sage jetzt mal psychisch wie physisch. Ohne jetzt vielleicht zu sehr ins Detail zu gehen, was eure Sicherheitsvorkehrungen anbelangt.
Also ich kann das schon sagen, wir haben das auch in vielen Interviews eigentlich schon gesagt. Also wir waren immer mit der Polizei im Austausch. Die sind dann teilweise vor unseren Redaktionen Streife gefahren. Also nicht nur vor unserer Hauptredaktion in Berlin, sondern zum Beispiel auch, ich habe ja eben schon mal erzählt, von der Jugendredaktion in Bottrop. Das sind halt so Ladenlokale, die die UNN gewidmet haben. Das heißt, normalerweise kann, das ist auch das Prinzip von Korrektiv, dass die Ladenlokale haben, auch bei uns in Essen. Oder in Hamburg, da kann jeder reingehen. Und das lebt vom Austausch. Ne? Die haben jetzt zwischendurch halt einfach die Tür abgeschlossen. Das ist schade, weil das halt dem Prinzip von Korrektiv eigentlich ein bisschen widerspricht. Bei uns in Berlin haben wir auch jetzt die ganzen Wegweiser zu unserem Büro erstmal weggemacht, vorübergehend. Wir waren auch mit dem Verfassungsschutz immer im Austausch, ob die irgendwie sehen, so was die scannen im Internet, ob es da so eine Gefährdungslage gibt. Das ist aber jetzt ehrlich gesagt auch nicht so hundertprozentig verlässlich, ne, wie viel die das kennen.
Gibt es Vorgänge, gegen die ihr Anzeige erstattet? Es gibt wahrscheinlich unendlich viel, wo ihr sagt, ja gut, das ist halt so, müssen wir mit leben.
Also wir hatten jetzt nicht so konkrete Bedrohungen gegen Personen, dass man da aus dem Grund hätte Anzeige erstatten können. Wir denken jetzt eher so ein bisschen drüber nach, ob man so jemanden wie Julian Reichelt nochmal verklagen könnte für lauter so Verleumdungskampagnen. Da haben wir bis jetzt einfach noch keine Zeit zu gehabt.
Darauf spekuliert er ja vermutlich auch. Mhm. Ja, okay.
Ich fand so, aber weil das ist eine Sache will ich noch sagen, wir haben jetzt ganz viel gemacht, unsere Geschäftsführung hat es echt gut gemacht, dass die Leute besorgt hat, die man anrufen kann, wenn man irgendwie psychische Probleme hat, wenn man sagt, das ist für mich jetzt alles total belastend. Also zum Beispiel unsere Community Manager, die immer die ganze Zeit über die Facebook und Instagram und so Profile gehen mussten und mussten dann so hunderte Hassnachrichten von irgendwelchen rechten Trollen löschen. Die waren dann schon belastet, ne? Und dann haben wir aber halt geguckt, also wir Chefredaktion und Geschäftsführung, ob man für die, also dass wir halt so freie, freiberufliche Leute reingeschafft haben und gesagt haben, hier, die könnt ihr mal anrufen und so. Mhm. Also das haben die schon gut gemacht, gerade die Geschäftsführung, dass sie gesagt hat, jo, das muss auch sein mit der Psychohygiene.
Ja, absolut. Lass uns mal über die, die Auswirkungen dieser Recherche auch nochmal sprechen. Ich sag mal, Alice Weidel hat jemanden entlassen bei sich, auch wenn die AfD immer sagt, eigentlich habt ihr das total aufgebauscht mit diesem Treffen. Sie hat ihn ohne Angabe von Gründen entlassen, den Herrn Hartwig. Aber irgendwie weiß man natürlich auch, dass das für die AfD schwierig war, weil jetzt eben offengelegt worden ist, was ist denn eigentlich jetzt wirklich konkret der Plan, wenn wir an die Macht kommen? Wir haben schon drüber gesprochen, Millionen von Menschen auf Demos in Deutschland. Wir haben tatsächlich weniger Prozentpunkte in Umfragen für die AfD, was ich besonders toll finde, angesichts von Landtagswahlen, die ja auch in Thüringen, Sachsen und Brandenburg anstehen. Was hat dich in den vergangenen Wochen besonders gefreut an kleinen und großen Dingen neben dem, was ich jetzt gerade genannt habe?
Ich glaube vor allen Dingen das, was ich eben schon mal gesagt habe, die vielen Leute, die gesagt haben, hey, ich will jetzt so Demokratie zu meinem Hobby machen, was kann ich denn da machen? Also das ist eben nicht nur so, ha, ich gehe einmal demonstrieren und jetzt habe ich das irgendwie so check, jetzt habe ich genug gemacht für die Demokratie, sondern dass es da wirklich so viele Leute gibt, die jetzt anfangen, sich Gedanken darüber zu machen, wie kommen die denn mit diesem wütenden Milieu, was auch den Medien und so gar nicht mehr zuhört, wie kommen die jetzt mit denen ins Gespräch? Und das machen die dann, also die einen eben, indem die sagen, ich gehe jetzt auf den Marktplatz und stelle mich dahin und sage so, hey, wollen wir mal reden? Und dann gibt es aber auch die anderen, und das finde ich besonders cool, die sagen, hey, ich bin in so Facebook- oder Telegram-Foren und da schreiben die Leute die ganze Zeit so einen Quatsch und ich würde denen gerne was entgegenhalten. Könnt ihr mir da irgendwie Hinweise geben? Was, wie könnte ich das denn machen und so? Und das finde ich halt richtig cool, dass sich dann Leute wirklich die Zeit nehmen zu sagen, ich gehe in die Diskussion mit so Querdenkern und Verschwörungstheoretikern.
Ist ja auch die große Frage, was man in den sozialen Netzwerken, finde ich, macht. Man liest da ja öfters auch Posts unter Artikeln, wo ich persönlich dann oft denke, ja gut, da muss ich mich jetzt gar nicht einmischen, weil da so ein unsäglicher Scheiß geschrieben wird. Was würdest du denn sagen? Lohnt es sich, da in die Diskussion zu gehen, allein um zu zeigen, also es ist jetzt auch nicht die vorherrschende Meinung unter diesem Post, weil sich alle anständigen Leute einfach raushalten? Oder ist das in den sozialen Netzwerken eh ein bisschen Zeitverschwendung?
Also,
und man geht lieber auf die Straße.
Ich sag mal so. Korrektiv an sich hat ja die Idee, dass man aufklären sollte, Medienbildung betreiben sollte und Fake News bekämpfen und so weiter. Und weil es eben genau diese ganzen wütenden Menschen im Internet und an Stammtischen und so gibt, haben wir ja überhaupt diese ganzen Teile bei Korrektiv gegründet. Die gibt es ja auch in ganz vielen anderen Organisationen, die Faktenchecker und so, ne? Aber eben auch bei uns, um diese Leute noch zu erreichen. Wir arbeiten auch mit so einer Marktforschungsfirma zusammen, die sich so die Milieus anguckt, die es in der Gesellschaft gibt. Und die haben über so eine Langzeitstudie herausgefunden, dass es so 15% der Bevölkerung gibt, die eigentlich für nichts mehr erreichbar sind. So wie bei Trump und Bannon in den USA, wo eigentlich, was die sich so überlegt haben als Strategie, den Leuten zu sagen, ja, den Systemmedien dürft ihr sowieso gar nichts glauben. Das gibt es in Deutschland bei diesen 15% der Bevölkerung mittlerweile offensichtlich auch. So, jetzt aber zu der Frage, soll man mit denen reden trotzdem oder nicht? Also, wenn ich ganz persönlich habe jetzt die Erfahrung gemacht, es bringt eigentlich nichts, weil ich bin jetzt ganz häufig, wenn ich mal zwischendurch Zeit hatte, also ich hatte ja wenig Zeit, aber manchmal saß ich dann so abends im Zug und habe dann so geguckt, wer hat mir bei LinkedIn geschrieben und dann waren dann so Leute teilweise, die haben mit ihrem richtigen Namen und mit ihrem Profil einfach geschrieben, du bist eine Lügnerin und ihr kriegt bald die Quittung oder irgendwie sowas. Und dann bin ich manchmal, habe ich so gedacht, so, ach, dem schreibst du jetzt mal zurück. Und wenn das so Leute sind, wo du das Foto siehst.
Sehr geehrter Herr.
Genau, ja. Also lieber Herr Max Dings, so Sie schreiben. Also wie erzählen Sie doch mal, wie kommen Sie denn da drauf? Haben Sie sich eigentlich schon mal hier unser FAQ zur Recherche durchgelesen? Weil da wird das ja nochmal, also wahrscheinlich alle Vorbehalte, die Sie jetzt haben, werden da jetzt nochmal aufgedröselt und sonst fragen Sie mich nochmal. Und dann schrieben die Leute so, also es war immer dasselbe, ne? Die schrieben dann immer zurück, wieso soll ich mir das durchlesen? Das kommt ja sowieso von euch und ich weiß ja schon, dass ihr immer lügt. Und ich dachte so, ja, aber das ist jetzt doof.
So kommen wir nicht weiter.
Dann habe ich gesagt so, also ich habe das immer wieder, aber es ging immer gleich aus, ich habe es trotzdem immer wieder gemacht. Dann habe ich so geschrieben, ja okay, aber diese Meinung, dass man Medien nicht glauben kann, zum Beispiel uns, die haben sie ja irgendwoher, wahrscheinlich aus einem Medium. Also vielleicht von Tichys Einblick oder so. Wie stellt sich das für Sie dar? Und dann merkt man immer so, ist denen der Kopf explodiert. Und in einem Fall war es dann halt wirklich so, dass dann einer mir auf LinkedIn geschrieben hat, nach meiner dritten Nachfrage, nach dem Motto, don't feed the troll, werde ich jetzt defrienden. Krass, ne?
Ja.
Und da denke ich halt so, ja, okay, ich weiß, so, weil ich bei Korrektiv arbeite, müsste ich eigentlich sagen, jawohl, noch viel mehr Geld und Aufwand und Manpower in Fake-News-Bekämpfung stecken. Aber ehrlich gesagt denke ich so, nee, bei so einem harten Kern kommt man da nicht weiter.
Mhm. Ja, das ist bei dem harten Kern wahrscheinlich auch so. Jetzt hatte ich so viele Anschlussfragen. Ich mache jetzt einfach mal bei der einen weiter. Es gibt ja neben den vielen guten Nachrichten auch die schlechten Nachrichten tatsächlich, auch nach der Öffentlichwerdung dieser Recherche, für die ihr natürlich nichts könnt. Also eine hat mich ziemlich schockiert und bewegt. Und zwar die Geschichte von dem SPD-Politiker Michael Müller. Der hat in Thüringen eine Demo veranstaltet mit 200 Leuten. Das war auch eine Demo, die sozusagen wie viele Demos hier stattgefunden haben, auch nach den Recherchen. Ja, Brandstiftung, die Sonderkommission ermittelt wegen Mordverdacht. Und natürlich ist es auch so, dass man sagen kann, in ganz Thüringen, aber auch anderswo, sind mehrere Parteibüros angegriffen worden, Abgeordnetenbüros, werden Hakenkreuze geschmiert, es werden Scheiben eingeworfen, es werden Fäkalien sozusagen vor die an die Fensterscheiben geschmiert davor. Und ich meine, das ist in Deutschland. Und das war bis vor ein paar Jahren natürlich auch in Thüringen nicht die Normalität. Das zeigt ja auch, die Dinge können sich schnell ändern. Also vielleicht auch hier in der Region.
Ja, also ich meine, vieles von dem ist ja nicht neu durch diese Demonstration, auch nicht durch unsere Berichterstattung erschienen, neu gekommen. Also dass da auch Politiker bedroht werden und drangsaliert und man zu den Häusern von denen marschiert, das ist ja leider schon sehr lange so. Weiß ich nicht, ob das jetzt eine neue Qualität erreicht hat durch die Demonstration, glaube ich eigentlich nicht. Ob das jetzt auch bei uns im Rheinland so passieren kann, glaube ich nicht. Weil, also ich glaube, diese ländlichen Strukturen, die man hat in manchen ostdeutschen Regionen, die sind schon mal anders. Da sind auch die Wählerklientel anders. Da hat man ein hohes Frustrationspotenzial dadurch, dass die einfach dieses Wendetrauma mitgemacht haben, was man hier nicht hat. Ich glaube, so diese Bevölkerungsgruppe, über die wir eben schon mal geredet haben, diese 15% der Wütenden, die gibt es überall. Aber bei uns, glaube ich, im Rheinland gibt es darüber hinaus nicht so viele, die sagen, ich bin jetzt gerade in meinem Leben so frustriert, dass ich deswegen dann auch AfD-Wähler auf die Straße gehe, Politiker oder Journalisten oder so bedrohe. Glaube ich nicht, hoffe ich nicht.
Ich hoffe das natürlich auch nicht. Ich glaube nur, dass auch die Qualität der Gewalt in Ostdeutschland nochmal zugenommen hat in den vergangenen Jahren. Und das heißt ja auch, dass das auch woanders passieren kann, ganz grundsätzlich. Ob das jetzt in Köln, in NRW oder in anderen Teilen des Landes dann auch der Fall ist. Was mich ja noch besonders betroffen gemacht hat, dass Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsgeschichte seit diesen Recherchen extrem verunsichert sind, weil die sind natürlich besonders viel in Social Media unterwegs. Und lesen dann natürlich alle diese Dinge darüber, was für Pläne man möglicherweise eben mit ihnen hat, wenn die AfD an die Macht kommt. Wir haben da auch mit Lehrkräften hier an Kölner Schulen gesprochen, die das bestätigt haben. Und das ist natürlich einigermaßen entsetzlich. Und ich frage mich ehrlich gesagt auch so generell, warum es keine richtig breite Debatte darüber gibt, dass man diese sozialen Netzwerke auch ein bisschen noch viel, viel stärker reguliert als bisher, damit dieser Hass sozusagen nicht so unkommentiert und zügellos gerade auf die Jugendlichen hereinschwappt.
Tja, soziale Netzwerke reglementieren. Also wenn du jetzt zum Beispiel TikTok zumachen würdest, dann würden die Leute ja erstmal woanders hinziehen. Und soziale Netzwerke sind ja im Grunde genommen ein Teil der freien Medien und die zu beschneiden, wäre ja ein sehr starker Eingriff in die Grundrechte. Da müsstest du halt gucken, wie gehst du einen Weg, dass du problematische Inhalte in Fake News, dass du die stärker beschneidest, aber das ist unheimlich schwierig. Also wir haben jetzt gerade auch mal zum Beispiel dazu recherchiert, dass die AfD ja extrem stark bei TikTok vertreten ist und erklärtermaßen auch einfach viel, viel mehr Geld als alle anderen Parteien da reinsteckt und deswegen auch sehr viel sichtbarer ist als alle anderen Parteien. Und da haben wir uns nämlich gefragt, die kriegen ja auch staatliche Gelder. Zum Beispiel, also über die Parteienfinanzierung, unter anderem Zuschüsse für für Spenden, die sie erhalten und für, wenn jemand Mitglied ist bei der AfD und einen Mitgliedsbeitrag bezahlt, für jeden Euro, den sie an Mitgliedsbeitrag bezahlt kriegen, kriegen sie nochmal vom Staat 45 Cent zusätzlich. Und dieses Geld nehmen die ja zum Beispiel, um ihre Fake-News-Kampagnen bei TikTok zu machen. Das heißt, wir bezahlen mit unserem Steuergeld das mit. So, jetzt habe ich halt deswegen gefragt gehabt beim Bundesinnenministerium, was dafür zuständig ist, könnte man denn dann nicht einen Riegel vorschieben, dass mit meinem Steuergeld die Fake-News-Kampagnen der AfD bei TikTok bezahlt werden? Und die haben gesagt, ja, das klingt auf den ersten Blick nach einer tollen Idee, aber ist halt nicht umsetzbar. Warum nicht? weil man müsste bei jedem einzelnen Posting, was die machen, und die machen ja im Zweifel 200 so in der Woche, einzeln juristisch auf dem Rechtsweg nachweisen, dass das jetzt ein Fake News Post war. Das heißt, es wäre so viel Arbeit, dass es halt komplett den Behördenapparat überfordern würde. Und das ist halt ganz oft so, ne, dass man sagt so, hey, lass uns doch mal das und das machen, das wäre gut für die Demokratie. Aber eben weil wir ja ein Rechtsstaat sind, scheitern solche Sachen oft im Detail. Wir sind da an vielen Stellen einfach nicht wehrhaft genug.
Das ist eine traurige Nachricht. Gibt es irgendwas, was dich da positiv stimmt? Also,
naja, ich meine, es ist ja auch gut, dass wir Meinungsfreiheit haben. Es ist gut, dass wir ein Rechtsstaat sind. Mhm. Auch die AfD hat Rechte. Deswegen, ich finde zum Beispiel auch gut, dass so ein Vosgerau gegen unsere Berichterstattung erstmal versucht hat, vorzugehen. Weil auch wenn das jemand ist, den ich jetzt total blöd finde, finde ich es gut, dass er die gleichen Rechte hat wie ich.
Ja, das finde ich ist ein Applaus wert. Ich höre auch schon ganz hinten. Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Leider, ich habe noch unendlich viele Seiten hier vor mir mit Fragen. Aber eines muss ich natürlich noch fragen. Wie geht es bei euch jetzt eigentlich weiter? Ihr habt viele Spenden bekommen, zum Beispiel. Könnt ihr jetzt von... Also können die jetzt doppelt so viele Leute einstellen? Das wäre doch zum Beispiel super.
Also sagen wir mal so, wir haben jetzt einen Kollegen neu eingestellt im Investigativteam. Das ist cool, weil der war früher bei mir im Weltinvestigativteam und hat jetzt rüber gemacht. Das ist auch wirklich ein guter Kollege. Aber wir haben jetzt nicht geplant, uns so wahnsinnig zu vergrößern. Zum einen, weil mehr Reporter heißen ja auch viel mehr Arbeit für uns in der Chefredaktion zu tun, weil wir müssen die Texte ja alle sehr sorgfältig redigieren. Nee, aber vor allen Dingen, weil wir wissen ja nicht, ob wir nächstes Jahr immer noch so viel Geld haben. Weil dadurch, dass wir eben durch Stiftungen und Einzelspender so stark finanziert sind und die Einzelspenden haben jetzt stark zugenommen, wir wissen ja nicht, ob die nächstes Jahr noch da sind. Und deswegen ist es für uns total schwierig zu sagen, jetzt deswegen stellen wir 10 neue Rechercheure ein.
Wie setzt ihr das Geld dann ein?
Naja, jetzt zum Beispiel für die Bearbeitung der Klagen. Ja, ansonsten sind wir noch beim Sichten. Ne? Aber wir gucken jetzt auch zum Beispiel, dass wir das dann in neue Ausspielwege, du hast ja eben TikTok gesagt, dass wir gucken, ob wir uns da vielleicht mal verstärken können, dass wir da ein bisschen mehr hingehen, mehr sichtbarer sind, gucken, was da stattfindet, das dann wieder an unsere Faktenchecker zurückspielen und zum Beispiel so in Bewegtbild stärker werden. Also, dass wir einfach mit den Inhalten, die wir haben, sichtbarer werden.
Ich finde es ja toll, wie viel Aufmerksamkeit und Spendenkorrektiv jetzt bekommt. Wie zuversichtlich bist du denn, dass vielen Menschen jetzt auch bewusst wird, dass Korrektiv, aber eben auch Journalismus insgesamt demokratierelevant ist und dass so ein Abo in dieser Hinsicht sich dann doch noch irgendwie von einem Netflix-Abo unterscheidet?
Ja, sehr zuversichtlich.
Ja, also auch dauerhaft.
Ja, also ich meine auch ein Netflix-Abo, wenn die richtigen Inhalte haben und die Leute sich die richtigen Inhalte angucken, kann ja auch demokratiefördernd sein. Es ist ja auch ein Medium. Also ja, aber ich finde, habe ich jetzt noch nicht so drüber nachgedacht, aber stimmt, du hast gesagt, ist ein guter Punkt. Medien bezahlen hilft der Demokratie, wenn es die richtigen sind.
Wenn es die richtigen sind, ja. Jetzt gehen wahrscheinlich auch ganz, ganz viele weitere neue Hinweise bei euch ein, weil man jetzt weiß, Korrektiv, das ist ja auch so eine Flut, die man dann bearbeiten muss. An was seid ihr aktuell gerade dran?
Ach, an ganz vielen Sachen. Also bei uns ist dieses Jahr das große Thema, das Superwahljahr, das zum einen die EU-Wahl ist, zum anderen in 3 Landtagswahlen die Wahlen sind. In 3 Bundesländern die Landtagswahlen sind. Und da gucken wir uns jetzt eben in dem Zusammenhang ganz viel an zum Thema, welche Desinformationen und Beeinflussungsversuche finden da statt, online und offline. Da gibt es zum Beispiel ja jetzt so Anzeigenblätter immer vor den Wahlen, wo zum Beispiel AfD gewählt werden soll und dann stehen da so Fake News drin. Dann gibt es eben ganz viel, was im Internet stattfindet mit Beeinflussung. Dann gibt es wahrscheinlich auch Beeinflussungen aus Russland der Wahlen und das gucken wir uns jetzt alles an und da gibt es bestimmt ganz viel zu holen.
Lass uns mal bitte ganz zum Schluss noch über Köln sprechen. Wir haben 2 große Demos hier gehabt, darunter eine Demo auf der Deutzer Werft, an der 70.000 Menschen teilgenommen haben, was wirklich sehr, sehr schön zu sehen war. Du warst auf der Bühne eingeladen. Wie hast du denn die Stimmung und diesen Tag erlebt?
Für mich war das total irre, weil ich noch nie irgendwo auf einer Demo was gesagt habe. Ich habe auch lange überlegt, ob ich das machen soll, weil uns wird ja sowieso jetzt immer vorgeworfen, ihr seid Aktivisten, nicht Journalisten. Und damit wir sagen, also glaubhaft sagen können, stimmt nicht, habe ich dann gesagt, okay, wenn ich da auf die Bühne gehe, dann sage ich halt nicht sowas wie, die AfD muss jetzt verboten werden. Würde man als Journalist sowieso niemals machen, glaube ich, so eine halt, also als recherchierende Journalistin, als Meinungsjournalist könnte man sowas schon sagen. So, ich schweife ab. Was ich sagen wollte war,
du standst noch nie auf der Bühne.
Ich war noch nie auf der Bühne, ich war total aufgeregt. Ja, ich war total aufgeregt. Da waren ja so Leute wie Christoph Kuckelkorn und Henriette Reker und aber vor allen Dingen halt die Blackfoes und so. Und zwar die Original-Blackfoes. Ne, die das Alten, die nur noch zu solchen Anlässen auf die Bühne gehen.
Das ist natürlich super, aber vor allen Dingen waren ja auch 70.000 Menschen vor der Bühne.
Ja. Das ist Wahnsinn, aber das nimmt man in so einem Moment nicht wahr, weil man so aufgeregt ist, dass man denkt, oh krass, das ist so ein Meer von Menschen.
Jetzt rühmt sich Köln oder zumindest etliche Kölnerinnen und Kölner damit, dass es hier besonders bunt, offen, tolerant, demokratisch, stabil und so weiter zugeht. Was sagst du dazu?
Ob es in Köln besonders tolerant ist? Ja, natürlich, also klar. Kann ja nichts anderes sagen.
Okay, da spricht definitiv die Kölnerin. Letzte Frage zum Schluss, also wirklich zum Schluss, wirklich zum Schluss. Wir haben es vorhin schon mal angerissen, aber viele sagen ja jetzt genau, ich war auf den Demos und ich will aber mehr tun, als nur an diesen Demos teilzunehmen. Manche fragen euch jetzt, wie kann man sich verhalten in diesen Foren, was kann man antworten? Aber wenn dich jetzt jemand fragen würde, was soll ich tun, wie fange ich an, was ist mein erster Schritt? Was würdest du sagen?
Ja, gehst du mal auf die korrektiv.org-Seite, guckst du auf die Deutschlandkarte, welche Sachen es in Köln oder der jeweiligen Region schon gibt. Und da gibt es dann bestimmt schon einige Angebote und dann geht man da einfach mal vorbei.
Okay, einfach mal vorbeigehen, erstmal auf die Korrektivseite. Da kann man natürlich auch spenden, wenn man das möchte. Ich danke dir sehr für das Gespräch, liebe Annette. Ich wünsche dir alles Gute und ich wünsche natürlich Korrektiv sehr, sehr viel Erfolg. Ich hoffe, dass ihr noch viele weitere wichtige Dinge aufdeckt, die dann wirklich zu Veränderungen führen. Ich danke aber auch der Wohngemeinschaft in der Richard-Wagner-Straße hier in Köln. Ich sage Richard-Wagner-Straße für alle Menschen, die diesen Podcast dann nachher auch hören werden. Alle, die hier sind, wissen ja, wo die Wohngemeinschaft ist. Ich danke Ihnen allen und euch allen fürs Kommen. Und wer dieses Gespräch nachhören oder weiterempfehlen möchte, ab morgen Nachmittag wird es auf allen Podcast-Plattformen abrufbar sein. Also man kann das auch gerne weiterleiten, wenn man das spannend fand. Und ich würde gerne Werbung machen für meinen nächsten Gast in der kommenden Woche. Das ist nämlich auch eine tolle Frau, Monika Hauser. Das ist die Trägerin des Alternativen Friedensnobelpreises. Und die hilft mit ihrer Organisation Medica Mondiale Frauen in der ganzen Welt, die sexualisierte Gewalt erfahren haben oder auch sexualisierte Kriegsgewalt. Und das war jetzt der kleine Werbeblock. Ich danke für die Aufmerksamkeit und sage, kommen Sie gut nach Hause, trotz KVB-Streik. Tschüss.
Talk mit K.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.